ARD. Wie wir ticken.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast.
Ein Donnerstagabend im Herbst. Sandra liegt mit dem Smartphone auf der Couch, scrollt sich durch Instagram und erholt sich vom Tag. Ihre beiden Kinder sind schon im Bett. Plötzlich, bing, ploppt eine Nachricht auf ihrem Handy auf.
Und tatsächlich war es mein Lebensgefährte selbst, der mir das geschickt hat. Und wenn er das natürlich schickt, klicke ich natürlich auch drauf. Ja, er konnte es vielleicht auch nicht einschätzen, wie gefährlich sowas für mich ist.
Die Nachricht ist ein Link auf eine News-Meldung, die sich an diesem Novembertag wie ein Lauffeuer verbreitet. Russland habe erstmals eine Interkontinentalrakete auf die Ukraine geschossen.
Nüchtern betrachtet war da eigentlich gar keine wirklichen Details drin. Und trotzdem habe ich halt auch gespürt, das macht direkt was mit einem. Und dann geht man in die Kommentarspalten. Ja, natürlich sind da nicht die Fachleute drin, die einem das jetzt genauer erklären. Nein, gar nicht, auf keinen Fall. Aber trotzdem denkt man sich so, oh Gott, das schürt in einem sofort so eine Unruhe, so eine Unsicherheit. Und man sucht dann nach einer ganz schnellen Information, die einen beruhigt. Und dann suche ich, dann kommt er wieder so ein anderer Link und dann hat wieder jemand eine ganz wilde Theorie und holt dann die ganz große Kiste raus und das Ganze nimmt dann Ausmaße an, die absolut nicht mehr rational sind. Und ja, hat dann, glaube ich, mindestens 1,5 Stunden oder so gedauert, bis ich mich da wieder zurückholen konnte.
Für das, was Sandra da passiert ist, haben Internetkultur und Wissenschaft ein Schlagwort. Doomscrolling. Eine Verbindung aus dem Verb scrollen, also auf einem Bildschirm lesend nach unten wischen, und dem englischen Wort Doom, Verderben. Gemeint ist das unkontrollierte Konsumieren von Negativnachrichten. Von einer Katastrophenschlagzeile zur nächsten klicken. Hier noch einen düsteren Kommentar. Und plötzlich ist eine Stunde oder mehr vergangen. Ein Sog, in den wir schnell hineingeraten können.
Also es kommen halt auch mal wieder mal so Push-Nachrichten, immer diese klassischen Schlagzeilen kommen da. Die hat erstmal so Panik. Und ja, wenn es mir passiert und die schaffen es, mich neugierig zu machen, klicke ich da drauf, ja. Und dann geht der Strudel los. Weil dann kommt halt einfach nur sowas, das da reinfeuert.
Krieg, Krise, Klima. Trump, Trauma, Terror. Demokratieabbau, Diktatur, Drama. Die Medienwelt ist voll von schlechten Nachrichten. Und im digitalen Zeitalter ist die nächste Katastrophe immer nur einen Klick entfernt. Oder wird uns sogar gegen unseren Willen auf den Bildschirm gespült. Dafür sorgen die Algorithmen, die im Internet das Sagen haben und bestimmen, was uns angezeigt wird. Egal, ob wir es gut finden. Bezeichnend ist, der Algorithmus merkt, dass wir kleben bleiben. Und das tun wir eher bei schlechten Nachrichten als bei neutralen oder guten. Die Wissenschaft spricht hier von Negativity Bias, sagt die Medienpsychologin Sabine Trepte von der Universität Hohenheim.
Wir sehen in der Forschung, dass wenn wir Menschen Nachrichten präsentieren, die eben positiv und negativ nebeneinander stellen und dass dann Menschen schon aufmerksamer sind, wenn sie negative Nachrichten bekommen. Das heißt, sie suchen mehr negative Headlines aus, lesen mehr negative Artikel und verteilen ihre Aufmerksamkeit disproportional eher auch auf negative Berichterstattung.
Warum ist das so? Warum hat die Negativität die größere Anziehungskraft? Die Evolutionspsychologie liefert eine plausible Erklärung.
Das hat den Hintergrund, dass natürlich negative Nachrichten auch potenzielle Bedrohungen mit sich bringen. Und was tun Menschen, wenn sie potenzielle Bedrohungen vermuten? Sie machen sich erstmal zu Recht Sorgen. Und was ist dann der nächste Schritt, wenn wir uns zu Recht Sorgen machen? Dann informieren wir uns, um das Ganze besser einschätzen zu können. Und auch einfach um sagen zu können, ob wir diese Sorgen behalten sollen, ob wir weiter rangehen müssen an das Thema.
Also, fürs Überleben ist es nicht entscheidend, dass wir vom besonders schönen Sonnenuntergang erfahren, sondern dass wir eine potenzielle Bedrohung rechtzeitig erkennen. Feinde, Feuer, Gefahr. Darauf kommt es an. Von Napoleon, der in heutigen Zeiten wohl ein Doomscroller gewesen wäre, ist das Zitat überliefert: Wecke mich nicht auf, wenn du gute Nachrichten hast. Es hat keine Eile. Aber wenn du schlechte hast, wecke mich augenblicklich, denn dann darf keine Minute verloren werden. Sich für das Schlechte zu interessieren und dann entsprechend zu handeln, ist aber per se erstmal gar nichts Schlechtes.
Was wir auf jeden Fall ableiten können, auch aus anderen Forschungsgebieten, ist, dass Menschen, die eben Nutzungsmechanismen verwenden, die in negative Nachrichten reingehen, auch wenn das nicht exzessiv ist, dass das eigentlich was sehr Gesundes erstmal ist und dass Menschen damit sowas bedienen, was wir Information Utility nennen, also einfach das Bedürfnis, sich umfassend zu informieren, weil wir uns Sorgen machen, wenn irgendwas passiert, das negative Implikationen hat. Und das wiederum ist natürlich auch ein sehr gesundes Verhalten. Wir haben eine höhere Vigilanz, nennen wir das, also eine höhere Aufmerksamkeit. Und das geht natürlich auch einher mit einer höheren mentalen Beweglichkeit. Ja, wir sind mehr kräftefrei, wenn das möglicherweise erforderlich ist.
Ein Feuer in der Nachbarschaft oder ein Terroranschlag in der Hauptstadt. Klar, dass wir da alarmiert sind und schnell antworten wollen. Betrifft uns das? Sind wir sicher? Müssen wir handeln? Entstanden ist der Begriff Doomscrolling zu Beginn der Corona-Pandemie, als sich ein noch kaum erforschtes Virus ausbreitete und sich Menschen auf der ganzen Welt die Frage stellten, was zur Hölle passiert hier?
Corona war auch so eine heftige Geschichte, weil man auch nicht mehr wusste, ja, was ist denn jetzt Fakt? Und dann da habe ich auch extrem viel dann reingelesen, versucht, mich eher eben an den wissenschaftlichen Aspekten und Infos zu halten. Auch wenn man weiß, natürlich, eine Forschung kann nicht so schnell arbeiten. Forschung braucht Zeit. Aber dann gleichzeitig die andere Seite, ja, das ist alles nur Humbug und ihr wollt uns alle einsperren und wir wollen unsere Freiheiten. Und ja, dann steht man da nicht so, ja, wer hat denn jetzt recht?
Ereignisse wie Pandemien oder Terroranschläge sind für den Menschen eine Art Kontrollverlust. Und Informationen zu suchen ist ein Weg, Kontrolle oder die Illusion von Kontrolle zurückzugewinnen. Das Problem, nicht nur bei Themen wie Corona, klare Antworten gibt es oft so schnell gar nicht, sagt Leonard Reinecke, Professor für Medienwirkung und Medienpsychologie an der Universität Mainz.
Häufig haben wir es natürlich mit negativen Nachrichtenlagen zu tun, auf die wir selber gar keinen Einfluss haben. Das heißt, da besteht zwar auf der einen Seite das große Bedürfnis, sich zu informieren und informiert zu bleiben, aber gleichzeitig können wir daraus nicht direkt irgendwelche Handlungsalternativen herleiten, weil das Problem nicht in unserer Hand liegt. Und gerade wenn dann aber es Situationen sind, wo wir es vielleicht mit einer sich entwickelnden Nachrichtenlage zu tun haben, wo der Überblick noch fehlt, wo man auf der einen Seite das Gefühl hat, ich möchte nichts verpassen, dann entsteht so eine Sogwirkung, dass ich auf der einen Seite mehr Informationen will, die aber vielleicht nicht verfügbar sind. Insofern läuft dann in gewisser Weise natürlich auch ein Bedürfnis nach Nachrichten ein Stück weit ins Leere, weil es unter Umständen für eine Problemlage keine kurzfristigen Lösungen gibt und ich auch selber vielleicht gar nicht viel tun kann. Und daraus kann dann natürlich auch schnell das Gefühl von einer gewissen Hilflosigkeit entstehen.
So ging es Sandra, als sie auf der Couch die Meldung der russischen Interkontinentalrakete liest. Stundenlang sucht sie nach der Info, die das Ganze relativiert, klickt sich durch Nachrichten, liest Kommentarspalten und fühlt sich dabei immer hilfloser und gelähmter. Dass die Meldung gar nicht eindeutig belegt ist, wird erst später klar. Ein Paradebeispiel für diese Konsumdynamik negativer Nachrichten sind die Terroranschläge des 11. September 2001. 8,1 Stunden haben erwachsene Amerikaner laut einer Studie an diesem Tag Fernsehnachrichten gesehen. Kinder 3 Stunden. Sandra kann sich noch gut an 9/11 erinnern.
Es gab noch kein Social Media, aber auch selbst da hatten mit den damaligen Möglichkeiten ja auch gar keine Chance mehr gehabt, daran vorbeizukommen, an diesem Erlebnis. Und das hat mich, ich bin einfach auch ein sensibler Mensch, so dermaßen aus der Bahn geworfen, weil ich es nicht einschätzen konnte. Und dann, ich konnte nicht loslassen. Ich habe nonstop Nachrichten geguckt, NTV, N24, was kommt im Radio. Und dann hat sich das so überschlagen. Ich konnte es nicht mehr einsortieren. Diese Info, die mich beruhigt hat, die kam einfach nicht. Es wurde eigentlich eher nur noch schlimmer mit allen Spekulationen und neuen Hochrechnungen, wie viele Opfer und was das für Ausmaße hat. Und dann hieß es irgendwann in der Nacht so, ja, und da Kriegserklärung. Und dann hat es bei mir wirklich aufgehört. Ich hab dann noch zu Hause gewohnt bei meinen Eltern. Ich habe meine Mama geweckt. Also mit 16. Ich habe meine Mama geweckt. Ich stand weinend neben ihrem Bett. So, Mama, jetzt ist Krieg. Also das merke ich jetzt schon, wenn ich allein so diese alte Emotion, also ich kann sie einsortieren jetzt, aber merke ich auch, wie die hochkommt. Das war richtig übel.
9/11 ist natürlich eine Extremsituation. Aber im Internetzeitalter kann uns jede extreme Nachricht ganz schnell ganz nah kommen.
Die Nachrichten sind unser Tor zur Welt und gerade negative Ereignisse, die eine gewisse Nähe zu uns aufweisen, die lassen uns nicht kalt. Das ist ja auch gut und richtig. Wir sind als Menschen empathische Wesen und fühlen mit. Und insofern ist der unmittelbarste Effekt von schlechten Nachrichten, dass sie uns traurig und betrübt machen.
Welche Folgen Doomscrolling auf lange Sicht auslösen kann, ist bislang nicht eindeutig erforscht. Eines jedenfalls lässt sich klar sagen.
Weil die Effekte sind negativ. Also da gibt es einfach keine uneindeutigen Ergebnisse. Das ist einfach nicht so gesund, wenn wir exzessiv negative Nachrichten konsumieren. Es gibt sehr spannende Studien, die Effekte von Doomscrolling nachweisen. Und wir sehen negative Zusammenhänge mit dem Wohlbefinden, mit dem psychologischen Wohlbefinden, mit der Lebenszufriedenheit und auch mit der Motivation, ungesunde Verhaltensweisen zu vermeiden. Also ein bisschen kompliziert ausgedrückt zu sagen, wir sind, wenn wir negative Nachrichten sehr exzessiv konsumieren, weniger geneigt dazu, uns gesund zu verhalten.
Doomscrolling kann Angst, Depressionen oder Stress auslösen oder verstärken. Vor allem dann, wenn Menschen bereits Vorerkrankungen haben, kann exzessiver Konsum von Negativnachrichten Symptome verschlimmern. Und womöglich macht der Dauerkonsum von Bad News uns auch pessimistischer, lässt uns schlechter über die Menschheit denken.
Jetzt müssen wir aber im Hinterkopf behalten, das sind Korrelationsstudien. Das heißt, wenn wir das noch so ein bisschen komplexer machen und auseinanderdividieren, dann kann das bedeuten, dass Menschen, die auch eher weniger zufrieden sind mit ihrem Leben, die eine geringere Lebenszufriedenheit aufweisen, die sich eher ungesunder verhalten, die impulsiver sind, die eher riskant sich verhalten, die eher depressivere Symptome haben und die eher Zukunftsängste haben, auch eher dazu tendieren, Doomscrolling zu betreiben. Und wir wissen aber nicht, was war jetzt zuerst da, dass Menschen sich fürchten, dass sie sich Sorgen machen, gehen sie dann auf die Suche nach diesen negativen Nachrichten? Oder ist es so, dass diese negativen Nachrichten dazu führen, dass Menschen sich schlechter fühlen? Ganz ehrlich, wenn ich mir die letzten 20 Jahre medienpsychologischer Forschung zu anderen Themen anschaue, dann ist das sehr, sehr wahrscheinlich eine Abwärtsspirale.
Wenn Sandra sich im Sog der Negativnachrichten verliert, kann sie oft nicht schlafen und verzweifelt am Menschen und der Welt.
Ich habe gemerkt, dass dieses Unsicherheitsgefühl und auch diese Angst, die da sich immer mehr aufbaut, nicht nur an meiner Kraft und meiner Energie zerrt, das hat mich so in eine richtige Tiefphase auch reingedrückt. Das macht so traurig und man fühlt sich so hilflos und machtlos. Und da ist dann der Rest vom Abend, da kommt man dann auch immer das Handy weglegt, gedanklich auch nicht mehr von weg. Das ist so eine grundsätzliche Verzweiflung in dieser Menschheit. Mich macht es richtig traurig und da kann ich da auch gar nicht schlafen teilweise, wenn ich nicht wirklich irgendwo schaffe, den Punkt zu finden, rauszukommen. Ich kann mich da richtig drin verlieren und ja, bin da auch sehr anfällig dann für depressive Verstimmungen und so weiter.
Sandra hat schon vor Jahren gemerkt, dass ihr zu viele Negativnachrichten nicht gut tun und versucht seitdem, ihren Medienkonsum besser zu kontrollieren.
Ich habe Push-Nachrichten zum Beispiel eingeschränkt, was für Medien oder welche Seiten mir da noch was schicken darf, dass ich jedes Mal, wenn irgendwas, so eine Push-Mitteilung kommt oder so auf Facebook so eine Mitteilung, dieses Clickbaiting, versuche ich bewusst dann auch wirklich zu sperren und sage so, geh mir weg. Ja, also, dass ich wirklich selbst entscheiden kann, wann ich welche Informationen möchte und wann nicht. Aber das ist ein Aufwand.
Diesen Aufwand betreibt nicht nur Sandra. 14% der erwachsenen Internetnutzer in Deutschland versuchen oft aktiv, Nachrichten zu vermeiden. So die Zahlen des Reuters Digital News Report für 2024. Ganze 69% gaben an, zumindest gelegentlich Nachrichten zu meiden.
Und ich denke, das zeigt schon, dass gerade in der aktuellen Situation die Nachrichtenlage von vielen als belastend wahrgenommen wird und darauf Menschen auch reagieren, indem sie auch natürlich versuchen, sich in gewisser Weise zu schützen und ein Stück weit aus dieser Negativität auch herauszuziehen.
Das Stichwort dazu: News-Fatigue, Nachrichtenmüdigkeit. Schlechte Nachrichten sind eine Konstante in der Berichterstattung. Bad news are good news oder if it bleeds, it leads. Wenn es blutet, wird es die Schlagzeilen anführen. So lauten gängige Sprüche in der Welt der Nachrichtenmacher.
Also Negativität, Konflikt, Verlust, das sind alles Nachrichtenfaktoren, die Ereignisse erstmal interessant machen und dementsprechend auch es wahrscheinlicher machen, dass Ereignisse aufgegriffen werden von Berichterstattung.
Dennoch ist in den letzten Jahren etwas anders geworden.
Ich glaube, dass für viele Menschen aktuell in Zentral- und in Westeuropa ein neues Phänomen ist, wie nah praktisch die Einschläge an zu Hause sich anfühlen. Dass es also jetzt in den letzten Jahren viele negative Nachrichtenlagen gibt, die uns viel stärker, als es vielleicht vorher der Fall gewesen ist, persönlich betreffen, persönlich berühren. Aber wenn wir es mit Nachrichten zu tun haben, wie in der Ukraine, Nachbarland von uns oder schlechte Nachrichten in Bezug auf die eigene Wirtschaft im eigenen Land oder Inflation, das sind einfach Dinge, die unser Leben direkt betreffen, die man nicht so leicht beiseite schieben kann. Und ich glaube, dieses Gefühl der vielen für uns direkt relevanten negativen Nachrichten, das ist schon für viele Menschen in der Massivität neu.
Das ist so eine innere Verzweiflung, weil man einfach nichts tun kann. Als kleiner Wicht hier am Land, am Dorf, mit seinen zwei Kindern. Was kann ich denn tun?
Lähmung. Auch das ist eine Folge von Doomscrolling. Vom Overload an schlechten Nachrichten. Eigentlich interessieren wir uns für Nachrichten, um zu handeln, um aktiv zu werden. Aber wenn die Lage unübersichtlich und keine Lösung in Sicht ist, geschieht das Gegenteil. Wir fühlen uns gelähmt und machtlos. Wie kommen wir aus dieser Negativ-News-Spirale wieder raus? Medienpsychologe Reinecke empfiehlt, zuerst die Ursache identifizieren. Sind es die schlechten Nachrichten, die mich fertig machen?
Dann ist vielleicht tatsächlich sowas wie ein bewussterer Umgang mit der Auswahl von Nachrichten eine Möglichkeit. Und indem ich vielleicht mich bewusst rausnehme aus dem steten Nachrichtenstrom und sage, ich nehme mir vielleicht nur ein- oder zweimal am Tag vor, gezielt mich mit der aktuellen Nachrichtensituation auseinanderzusetzen. Vielleicht auch bei Themen, die mich besonders belasten, da nicht so weit rein zu fokussieren und ein Stück weit mich aber aus so dieser Dynamik rauszunehmen.
Oder ist es vor allem die schiere Menge an Nachrichten, News, Notifications, die mich belastet?
Dann macht es sicherlich Sinn, mein Gesamtmediennutzungsverhalten und vielleicht auch mein Umgang mit dem Smartphone insbesondere zu reflektieren, zu schauen, was ich in Bezug auf Notifications, auf Benachrichtigungen am Smartphone machen kann, mir quasi bewusst auch Offline-Zeiten vorzunehmen, wo ich insgesamt weniger erreichbar bin, eben auch für Nachrichten und Notifications, um so ein bisschen dieses Gefühl von digitalem Stress jenseits der aktuellen Nachrichtenlage ein Stück weit zu reduzieren.
Aber sind die Konsumentinnen und Konsumenten die einzigen, die in der Verantwortung sind, dem Bad News-Ungeheuer etwas entgegenzusetzen? Nein, findet sie.
Ich war an einem Punkt angelangt, an dem ich die Nachrichten so deprimiert haben, dass ich sie nicht mehr sehen konnte. Aber dass man sich informiert, muss nicht automatisch dazu führen, dass man deprimiert ist. Es gibt Möglichkeiten, wie wir uns mit den Nachrichten auseinandersetzen können und uns stärker, mit der Welt verbundener und handlungsfähiger darin fühlen können.
Die US-amerikanische Autorin Jody Jackson findet, nicht weniger Nachrichten sind die Lösung, sondern ein anderer Nachrichtenfokus, der die positiven Veränderungen mehr in den Blick nimmt.
The news reports on the worst things happening in the world at any given moment.
In den Nachrichten wird über die schlimmsten Dinge berichtet, die in der Welt gerade passieren. Das führt dazu, dass wir die Welt für gefährlicher und schrecklicher halten, als sie tatsächlich ist. Während wir in Wirklichkeit einige der schnellsten Verbesserungen in unserer Geschichte erreicht haben und weiterhin erreichen. Seit 1945 sind wir, global gesehen, wohlhabender. Wir haben weniger Menschen, die in extremer Armut leben. Wir haben eine bessere Gesundheit, wir leben länger. Wir haben eine niedrigere Kindersterblichkeit.
Auch die Wissenschaft weiß um die Vorteile guter Nachrichten. Zum Beispiel lasse sich aus positiven Nachrichten besser lernen.
Also wir haben ganz spannende Studien dazu durchgeführt und haben gefunden, dass Studierende in Deutschland und in den USA, die haben wir verglichen, wenn sie Nachrichten lesen, die positiv über das eigene Heimatland berichten, diese auch deutlich besser sich merken, als wenn das negative Nachrichten sind. Das sind dann häufig Nachrichten gewesen, die etwas mit der eigenen kulturellen Identität zu tun haben. Das funktioniert super.
Sich ganz von News abzuschotten, das war für Sandra ohnehin nie eine Lösung.
Dass ich dann von vielen dann gar nicht mehr wirklich Bescheid weiß, das ist dann eigentlich auch wieder das, was ich nicht will. Ich möchte ja informiert bleiben und ich finde es schon sehr wichtig, dass man ein bisschen auch weiß, so grob, was ist denn so los in der Welt? Was geschieht um mich herum? Und ich empfinde das auch so als eine kleine Verantwortung, die jeder hat, dass man nicht ganz die Augen zumacht, diesen Mittelweg zu finden. Wie schütze ich mich und wie bleibe ich trotzdem informierter Teil der Gesellschaft?
Diesen persönlichen Mittelweg zu finden, das bleibt jedem selbst überlassen. Eines ist jedenfalls klar. Ohne Informationen über die Welt können wir keine Entscheidungen treffen. Zu viele Informationen, vor allem in Form schlechter Nachrichten, macht uns aber genauso handlungsunfähig.
Das war Wie wir ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch in der ARD-Audiothek und freitags überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Bis dahin, hier noch ein Podcast-Tipp für euch.
Ihr würdet uns gerne mal ernsthaft zuhören? Quatsch und Weisheit.
Kinder reden über die Welt. Und überhaupt.
Man braucht ja auch irgendwie Streit, um auf Lösungen zu kommen.
Liebe ist ein Gefühl, wo man immer Herzpochen kriegt.
Ich glaube, Angst ist erst ein Gedanke und dann ein Gefühl.
Also man sollte ehrlich gesagt einfach nach seinem Bauchgefühl gehen, weil beim Bauchgefühl ist es, glaube ich, immer am besten.
Und wir sind
die Anne
und die Ursel.
Und für uns gibt's kaum Wichtigeres
und Schöneres,
als mit unseren Kinderexpertinnen und Experten über
einfach alles Klartext zu reden.
Bei uns geht's richtig zur Sache.
Mit Quatsch und Weisheit,
dem Philosophie-Podcast für alle, die Quatsch und Weisheit lieben.
In der ARD-Audiothek.
Quatsch und Weisheit.